Für mich war am Anfang der Dom groß und dunkel. Ich habe gelernt in diesen Jahren, wo ich jetzt Pfarrer bin, auch mit der Neugotik und mit der Größe des Raums umzugehen. Und ich kann mich erinnern an meine erste Osternacht, die ich im Dom mitgefeiert habe. Da haben 500 Kerzen das Gewölbe angestrahlt. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wie schön dieser Raum sein kann. Das symbolisiert für mich das Geheimnis Gottes, das sich nicht fassen lässt, das aber im Wort und im Sakrament angesprochen und erfahrbar wird. Dann waren 58 Frauen und Männer in dieser Türmerstube und haben dort eine Woche verbracht in der Einsamkeit, begleitet von jemandem, mit dem sie täglich sprechen konnten und mehrmals in der Woche sprechen mussten.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. Größe ist bekanntlich nicht alles. Trotzdem sind wir immer wieder auf die Größe stolz. Beispielsweise Jugendliche, wenn sie ihre Eltern in der Größe überholen. Oder Unternehmen, wenn sie im Ranking der größten Unternehmen eines Landes einen Platz nach oben rücken. Oder auch ein Schwammerlsucher, wenn er einen besonders großen Pilz im Wald entdeckt. Indirekt geht es in unserer heutigen Podcast-Folge auch um Größe, nämlich um die Größe eines Gebäudes. Wir sprechen heute über den Mariendom in Linz und der ist ja bekanntlicherweise die größte Kirche Österreichs, wenn auch nicht die höchste. Warum reden wir aber eigentlich über den Mariendom? Nicht wegen seiner Größe, sondern weil er 1924 geweiht wurde und somit heuer sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Als Gast haben wir zu diesem Gespräch einen Menschen eingeladen, der dieses beeindruckende Bauwerk seit mehr als 25 Jahren spirituell prägt und begleitet und uns deshalb ganz viel erzählen kann. Lieber Max Strasser, herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio.
Ich danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mit euch hier sprechen kann.
Dr. Maximilian Strasser wurde vor fast 75 Jahren in Wels geboren. Er studierte Theologie an der Universität Innsbruck, wo er 1980 promovierte. Im selben Jahr wurde er im Linzer Mariendom zum Priester geweiht. Seine erste Stelle als Seelsorger hatte er in der Pfarre St. Stephan in Wels. Danach war er Hausseelsorger im Institut für Hör- und Sehbildung in Linz und Lehrer für Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule der Diözese. Seit dem 12. September 1998, also seit mehr als einem Vierteljahrhundert, ist er Dompfarrer am Linzer Mariendom. In dieser Funktion ist er für die Seelsorge seiner Pfarrgemeinde verantwortlich. Er hat aber auch zahlreiche Projekte zur Entfaltung und Förderung der Kultur und Geschichte des Mariendoms initiiert. In seiner Zeit als Dompfarrer fällt auch die umfassende Renovierung des Linzer Doms. Darüber hinaus war Maximilian Strasser auch Vorsitzender der Ökumenischen Kommission der Diözese Linz und viele Jahre lang Landeskurat der oberösterreichischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Ab dem 1. Januar 2025, also kurz vor seinem 75. Geburtstag, tritt er in den wohlverdienten Ruhestand. Herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Ja, lieber Max, wir haben gerade gehört, dass du lange als Landeskurat der Pfadfinderinnen und Pfadfinder tätig warst. Aus dieser Zeit kennen wir uns auch, also doch schon einige Jahre. Bevor wir zum Mariendom kommen, möchte ich dir eine Frage zu den Pfadfindern stellen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Ich war in meiner Kindheit bei der Jungschar und bei den Ministranten. Ich war dann in meiner Jugend Mitglied der katholischen Studierendenjugend und bin eigentlich gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, als Seelsorger die Pfadfinder zu begleiten. Und das habe ich dann so ab 1986 bis 1998 getan. Ein paar Jahre nach meinem Beginn bin ich dann offiziell Landeskurat geworden. Und ich habe die Pfadfinderinnen und Pfadfinder als eine sehr gute, bereichernde Jugendbewegung kennengelernt. Ich schätze an den Pfadfinderinnen und Pfadfindern, dass sie alle Altersgruppen von Kindern und Jugendlichen in einer Bewegung vereinen, dass es so etwas gibt wie eine altersspezifische, stufengemäße Ausbildung beziehungsweise ein Leben als Pfadfinder, das dem entsprechenden Kindes- und Jugendalter entspricht. Schätze auch, dass der erste Schwerpunkt pfadfinderischer Erziehung das Leben aus dem Glauben ist und dass eigentlich der Mensch in seiner Gesamtheit angesprochen wird, schöpferisches Tun, verantwortungsbewusstes Leben in der Welt, guter Umgang mit der Umwelt, weltweite Verbundenheit, das sind Prinzipien, die eigentlich für eine Jugendbewegung sehr wertvoll sind. Und wenn Kinder und Jugendliche da etwas mitnehmen, dann haben sie etwas fürs Leben.
Ich schwenke jetzt zurück zum Mariendom. Der Mariendom ist ja die größte Kirche Österreichs. Können Sie sich daran erinnern, als Sie das erste Mal dort eine Eucharistiefeier zelebriert haben?
Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind den Dom besucht habe, dass ich als Jugendlicher auch gelegentlich drinnen war. Bei einer Priesterweihe zum Beispiel, als 14-Jähriger. Die erste Messe im Dom zelebriert habe ich einige Zeit, bevor ich Pfarrer geworden bin. Ich hatte einen guten Kontakt zu meinem Vorgänger und da habe ich gelegentlich Vertretungen für ihn oder den Vikar übernommen und Gottesdienste gefeiert. Für mich war am Anfang der Dom groß und dunkel. Mhm. Und ich erinnere mich, dass man vor allem in den 60er, 70er Jahren die Neugotik, den Baustil des Doms, eigentlich sehr verachtet hat. Also es ist in den letzten Jahren dazu gekommen, die neugotische Architektur auch als Kunst zu schätzen. Und ich habe gelernt in diesen Jahren, wo ich jetzt Pfarrer bin, auch mit der Neugotik und mit der Größe des Raums umzugehen. Eine große Hilfe war, dass der letzte Dombaumeister Wolfgang Schaffer eine Raumbeleuchtung installieren hat lassen, dass also der Dom ausgeleuchtet ist. Und ich kann mich erinnern an meine erste Osternacht, die ich im Dom mitgefeiert habe. Da haben 500 Kerzen das Gewölbe angestrahlt. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wie schön dieser Raum sein kann.
Was ist so das Beeindruckende, wenn man da vorne als Pfarrer vor der Gemeinde steht? Oder ist das beeindruckend in so einem großen Kirchenraum?
Das ist beeindruckend, aber für mich ist der erste Eindruck, wenn ich hinten hineingehe und kurz unter der großen Orgel stehen bleibe und nach vorne schaue. Und dann spüre ich, wie mich die gotische Architektur aufrichtet, nach oben und nach vorne schauen lässt. Und mit diesem Grundeindruck gehe ich dann in die Sakristei und mit diesem ersten Eindruck ziehe ich dann ein zur Messfeier. Und dann ist es schon ein schönes Erlebnis, vorne zu stehen und einen Gottesdienst zu feiern und der Herr sei mit euch zu sagen. Also diese Urzusage, die uns der christliche Glaube macht, weiterzugeben.
Jetzt hat dieses Gebäude doch mit 100 Jahren schon einiges an Geschichte auf dem Buckel, könnte man sagen. Ein Vierteljahrhundert davon oder mehr als ein Vierteljahrhundert davon hast du mitgeprägt als Dompfarrer. Was ist so die Aufgabe des Dompfarrers jetzt vielleicht auch im Unterschied zu einem Pfarrer einer anderen Pfarre mit einem vielleicht unter Anführungszeichen weniger bedeutsamen Gebäude?
Also wenn ich gefragt werde, was die Dompfarre ausmacht, dann muss ich einmal sagen, sie ist auf der einen Seite eine ganz normale Pfarre, so wie jede andere Pfarre in der Diözese mit all dem, was da dazugehört, dass ein Pfarrer dafür verantwortlich ist, dass Gottesdienste gefeiert werden. Und was die erste Aufgabe eines Pfarrers laut Kirchenrecht ist, das ist für mich bedeutsam. Die erste Aufgabe des Pfarrers ist die Verkündigung des Evangeliums und auch dafür zu sorgen, dass das Evangelium zeitgemäß, aktuell und ursprungsgetreu verkündet wird, das ist eigentlich die Herausforderung eines jeden Pfarrers, eines jeden Seelsorgers. Die Dompfarre unterscheidet sich natürlich, dass der Dom Bischofskirche ist. Also mal so ganz praktisch an den hohen Festen wie Weihnachtsmette, Weihnachtshochamt, Neujahr, Dreikönig, die Osterfeiern, die feiert der Bischof. Und ich feiere sie nicht wie andere Pfarrer stellvertretend für den Bischof, sondern ich feiere sie mit ihm. Und das ist durchaus etwas Schönes, weil auch zum Beispiel die Dommusik entsprechend angelegt ist, weil wir einen erstklassigen Organisten haben, weil wir Domkapellmeister haben, die mit dem Domchor einfach gute Musik machen, die den Gottesdienst gestaltet. Es ist natürlich auch so, dass es Anlässe gibt, wo Menschen, Christinnen und Christen aus anderen Pfarren in den Dom kommen. Also wenn der Domchor eine schöne Messe singt, dann kommen mehr Leute als aus der Pfarre um der Musik willen. Aber sie feiern den Gottesdienst mit, sie besuchen nicht bloß ein Konzert. Wir haben bestimmte Anlässe, dass im Dom Wallfahrten sind. Es war zum Beispiel heuer am 12. September eine Seniorenwallfahrt im Dom. 3.500 Leute. Es sind im Dom Weihen, die für die ganze Diözese bedeutsam sind. Zum Beispiel, was wenige wissen, am Mittwoch in der Karwoche werden die heiligen Öle geweiht. Chrisam für die Taufe, das Krankenöl, das Katechumenenöl. Am Peter und Paul wird, wenn es jemanden gibt, die Priesterweihe gefeiert. Am Pfingstmontag wird seit kurzem die Weihe der ständigen Diakone im Dom gefeiert. Oder wir hatten im vergangenen Herbst ein Erntedankfest mit der Landwirtschaftskammer und der Landjugend. Es wird im Dom Ende September, der Sonntag der Völker, gefeiert mit einem Gottesdienst in verschiedenen Sprachen. Also es ist spannend, auf der einen Seite sozusagen die normale Pfarre zu erleben und auf der anderen Seite das mitzugestalten, was die Bischofskirche ausmacht. Und was im Dom natürlich auch besonders ist, wir feiern jeden Sonntag außer den Ferien um 9 Uhr eine Kindermesse. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Kindermesse regelmäßig feiern. Gestern am ersten Adventssonntag waren ganz schön viele Leute da, Adventkranz segnen und Beginn des Advent. Und das ist einfach auch schön.
Sie haben jetzt die vielen Feste beschrieben und eben große Gottesdienste, auch mit Bischof und schöner Musik. Ist man da nach über 25 Jahren noch nervös oder schleicht sich da Routine ein?
Routine kommt vom französischen Wort Route, die Straße. Und die Routine ist das, wo man sozusagen die Straße und den Weg schon kennt. Jetzt sage ich einmal, auch wenn ich eine bekannte Straße fahre, muss ich aufpassen. Es läuft vieles eingespielt, fast hätte ich gesagt automatisiert. Und trotzdem ist es jedes Mal etwas Neues. Und in dieser Spannung zu leben, dass es nicht nach Trott wirkt und Abspulen von irgendwelchen Vorgängen, sondern dass jedes Mal, auch wenn Routine im Spiel ist, das erlebt wird, worum es geht. Das ist die Herausforderung und das macht jedes Mal irgendwie spannend. Aber um ehrlich zu sein, ich schwitze jetzt weniger, als ich vor 25 Jahren geschwitzt habe.
Der Dom hat ja in den letzten 25 Jahren auch einiges an Veränderung erlebt, also insbesondere im Innenraum. Der gesamte Altarraum hat sich verändert, ist komplett anders gestaltet als noch vor 25 Jahren. Wie erlebst du das oder wie kriegst du das auch von deiner Pfarrgemeinde mit, wie diese Umgestaltung vielleicht auch den Gottesdienst verändert hat?
Diese Neugestaltung des eucharistischen Feierraums ist ein Qualitätssprung. Das ist gar keine Frage für mich. Ich habe im Jahr 2006 das erste Mal im Pfarrbrief geschrieben, wir müssten eigentlich eine neue Altarraumgestaltung machen. Und auslösend war, dass ein Mesner gesagt hat, unter dem provisorischen Altarpodest riecht's modrig. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es da modrig herausriecht, dann müssen wir etwas tun. Dann war natürlich 2009 Kulturhauptstadtjahr. Und das ist sich nicht ausgegangen, das wäre gehudelt gewesen. Und dann haben wir so im Jahr 2011, 12 mal eine Exkursion gemacht zu Kirchen, wo die Altarräume neu gestaltet worden sind. Dann hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet. Da waren dann auch Leute dabei, die nicht unbedingt im engeren Kreis der Pfarre waren. Zum Beispiel der Professor Ewald Volker, der Liturgiewissenschaftler der KU, der Diözesankunstreferent. Es war dann auch ein ganz wichtiger Triebfeder, der Professor Christoph Niemand von der KU, dem sein Anliegen war, dass da etwas Neues kommt. Und dann hat sich eben dieser Arbeitskreis so entwickelt, dass eine Ausschreibung gemacht werden konnte. Und wir haben einen geladenen Wettbewerb ausgeschrieben. Und das Besondere war, dass ein Künstler und ein Architekt miteinander einen Entwurf vorlegen mussten. Und dann waren 7 so Künstler-Architekten-Paare eingeladen. Es war dann eine Jury. Und das jetzige Projekt von Wilfried Kühn und Heimo Zobernick, das ist dann einstimmig gewählt worden. Und es ist diesen beiden gelungen, in den Längsraumdom einen Zentralraum einzubauen. Die Vorgabe war Altar, Ambo, Bischofs- und Priestersitz innerhalb der 4 mächtigen Säulen in der Mitte des Doms anzuordnen. Und was mich an dem Projekt von Anfang an fasziniert hat, war die Mitte des Doms, also auch nicht nur die gefühlte, sondern auch die ausgemessene Mitte, ist frei. Und Altar und Ambo stehen symmetrisch zur Mitte. Das symbolisiert für mich das Geheimnis Gottes, das sich nicht fassen lässt, das aber im Wort und im Sakrament angesprochen und erfahrbar wird. Und es symbolisiert für mich zugleich den Menschen, der sich für das öffnet, was im Wort Gottes und im Sakrament mitgeteilt wird. Und das macht's spannend. Auch die gewisse Dynamik, die diese offene Mitte auslöst. Und manchmal sage ich, Altar und Ambo sind wie die 2 Brennpunkte einer Ellipse. Und die Ellipse, das ist geometrische Figur, die hat eine andere Dynamik als der Kreis. Und die Vorstehersitze, Bischofssitz und Priestersitz, die nie gleichzeitig besetzt sind. Also wenn der Bischof da ist, ist der Priestersitz frei und wenn ein Priester die Messe feiert, ist der Bischofssitz leer. Bischofs- und Priestersitz sind sozusagen im Scheitel dieser Ellipse, aber nicht in der Mitte, geometrisch nicht in der Mitte, aber gefühlt. Es ist diesen beiden, Kühn und Zobernick, ein für mich unglaublich guter Wurf gelungen, da einen Feierraum zu gestalten. Und die Anordnung der Bänke, auch im Querschiff und im Langhaus hinten, deuten einen Kreis um diese Mitte an, der dann gefüllt wird, wenn vorne der Domchor steht oder ein Orchester oder die Musiker, dann sind wir versammelt, um das Wort Gottes und um das Sakrament der Eucharistie. Und das ist auch wichtig, dass zum Beispiel die Musik, Organist, Sänger, Chor eingebunden sind in diese Feiergemeinde. Für mich ist es, wie gesagt, schon ein Qualitätssprung im Feiern.
Ich habe vor einigen Jahren eine Feier mit den Pfadfindern, eine Friedenslichtfeier in diesem neuen Dom, im Mariendom, miterleben dürfen, wo diese Umgestaltung des Altarraums schon passiert ist. Und das habe ich genauso auch gespürt, wie du das jetzt sagst, diese Gemeinschaft rund um den Altarraum, aus allen Richtungen des Altarraums eigentlich herbeiströmend, könnte man fast sagen. Schönes Erlebnis.
Ja, das ist eigentlich, und bei der Kindermesse am Sonntag sage ich, die Leute sollen sich ins Querschiff setzen und ich stehe auf der hinteren Seite des Altars. Also ich zeige der Orgel den Rücken und schaue zum alten Hochaltar und habe sozusagen die Mitfeiernden rechts und links von mir. Und ich kann den Hauptaltar sozusagen von zwei Seiten bespielen, wenn ich das so sagen darf. Je nachdem, welche Szene passt, hatte vor kurzem eine Totenmesse, wo der Sarg mit dem Leichnam vor dem Ambo gestanden ist, die Mitfeiernden im Querschiff waren und wir sozusagen damit den Verstorbenen in die Mitte genommen haben. Es lässt sich vieles gut, ich hätte jetzt fast gesagt, inszenieren.
Sie haben schön erzählt, wie Sie den Dom als Kind, als Jugendlich erlebt haben, dann eben später als Priester, als Dompfarrer. Und Sie haben jetzt auch schön beschrieben, wie der Dom sich verändert hat, baulich auch, oder mit neuem Licht und eben neue Mitte mit dem Altar. Wie hat sich die Domfahrer mit den Menschen verändert? Das ist ja oft in aller Munde, wie die Kirche sich verändert, weniger Mitgliederzahlen und so weiter. Was hat sich da verändert in den letzten, sagen wir, 50 Jahren?
Ja, 50 Jahre überblicke ich in der Domfahrer nicht. Da könnte ich natürlich aus der Pfarrchronik ein paar Sachen sagen. Ich habe mir es einmal angeschaut. Die Zahlen der Mitfeiernden der Gottesdienste waren natürlich in den 50er Jahren um vieles höher als heute. Das ist so unsere Realität. Wir haben in der Dompfarre in den letzten 25 Jahren eigentlich die Zahlen recht gut gehalten. Freue mich drüber. Wie das zu interpretieren ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon, dass wir in der Dompfarre in einer Weise feiern, die Leute nicht abstößt, sondern eher einlädt. Eine große Herausforderung ist die Kinder- und Jugendarbeit. Das wird eigentlich immer schwieriger, auch aufgrund der vielen Freizeitangebote, die die Kinder haben und wahrnehmen. Also in die Jungscherstunde gehen, zu den Ministranten gehen oder sich in eine Jugendgruppe treffen, das konkurriert mit vielen anderen Freizeitangeboten. Trotzdem, wir bemühen uns drum, auch die Pastoralassistentin, die jetzt im Dom arbeitet, bemüht sich darum, die Jungschau gut zu begleiten und eine Jugendgruppe aufzubauen. Es sind verschiedene Gruppen tätig, eine traditionelle Frauenrunde, eine neue Frauenrunde, eine alte Männerrunde, ein etwas neuerer Männerabend. Es gibt im Dom, Pfarrhof vieles, was sozusagen auch gleichsam eingemietet ist. Es gibt eine Selbergruppe, es gibt eine Tanzgruppe. Es trifft sich einmal im Monat eine Gruppe, die religiösen Tanz pflegt. Und da könnte man jetzt durchaus einiges erzählen. Also es gibt vieles, worüber ich mich freue, dass es ist. Und immer gibt es dann natürlich auch die Frage, welche Menschen sprechen wir an, welche sprechen wir nicht an, noch nicht an. Und das ist eine bleibende Herausforderung.
Der Dom spricht ja auch viele Menschen an, die vielleicht keinen so religiösen Hintergrund haben. Also ihr macht auch sehr viel rund um den Dom. Ich denke jetzt an Klassikern Dom als Konzertreihe am Domplatz. Ich denke an die Einsiedelei im Turm des Doms. Da hat sich doch viel entwickelt, auch in den letzten 25, 30 Jahren. Was sind so die Highlights aus deiner Sicht und wo, warum macht ihr das alles?
Es hat sich viel getan. Das erste große Kulturprojekt, Kunstprojekt war das Projekt Kreuzung im Jahr 2005. Da haben ein Architekt aus Krain und ein Eventmanager aus dem unteren Mühlviertel etwas ganz Interessantes gemacht. Sie haben im Dom einen großen Baustellenvorhang in Kreuzform in den Raum hineingehängt. Also man ist sozusagen unter dem Kreuz gestanden. Und dann haben sie bestimmte Orte ausgewählt und dann sind 12 Gruppen von je 30 Personen, die jeweils an einem Bergseil geführt wurden, schweigend 5/4 bis 1,5 Stunden durch den Dom geführt worden, an Orte, an die man sonst nicht hinkommt. Und das war für die Leute ganz, ganz spannend. Jahrelang haben sie mich gefragt, wann kommt so etwas wieder? Dann ist 2007 der Umbau des Domplatzes begonnen worden, mit der Tiefgarage, mit dem Hotel am Domplatz und mit der Errichtung eines städtischen Platzes vor dem Dom. Es war 2009 fertig, zusammen mit dem Kulturhauptstadtjahr. Und für die Kulturhauptstadt hatte unser Kunstreferent Hubert Nitsch das Projekt Dom Eremit entwickelt. Und das war damals ganz lustig, das war durch irgendeine Indiskretion publik geworden. Und dann war der Turm Eremit im Dom der Themenführer, wenn es um die Kulturhauptstadt Linz gegangen ist. Ja? Und er war, wir haben dann gesagt, wir beginnen mit dem Kirchenjahr. Am ersten Adventssonntag 2008 das Kulturhauptstadtjahr. Und dann waren vom ersten Adventssonntag 2008 bis nach Dreikönig 2010 58 Frauen und Männer in dieser Türmerstube und haben dort eine Woche verbracht in der Einsamkeit, begleitet von jemandem, mit dem sie täglich sprechen konnten und mehrmals in der Woche sprechen mussten. Lustigerweise war es Frauen, Männer paritätisch, 29-29. Und dann haben wir gesagt, das Projekt Turm Eremit soll weitergeführt werden, aber die Unterbrechungen bestimmt nicht die Nachfrage, sondern bestimmen wir. Das heißt, wir haben es jetzt zu den sogenannten geprägten Zeiten, Advent, Weihnachten, Fastenzeit, Ostern und in den Sommermonaten Juli, August. Aber das ist eigentlich das Projekt, das die Kulturhauptstadt wirklich überlebt hat. Es ist dann natürlich im Jahr 2007 der Dommeisterposten errichtet worden und Clemens Bichler als Dommeister angestellt worden. Und der hat dann natürlich Ideen entwickelt wie Klassik am Dom, zusammen mit einem Eventmanager und Konzertmanager. Es ist dann entwickelt worden der Adventmarkt, Advent am Dom, der Schwierigkeiten mit dem Anlauf hatte wegen der Corona-Pandemie und erst beim dritten Versuch wirklich gestartet werden konnte. Aber ich finde es einfach eine sehr schöne Sache. Und was seit dem Kulturhauptstadtjahr auch sehr zugenommen hat, sind Domführungen. Einerseits durch die Austria Guides, die durch die Linzer Stadt führen, und andererseits durch eigene Domführer. Und hier ist die Nachfrage sehr groß. Und wir schulen auch die Domführer, sodass sie nicht nur ein architektonisches und Kunsterlebnis vermitteln, sondern dass die Führung durch den Dom auch eine gewisse spirituelle Qualität hat und auf das Religiöse des Doms die Leute hinführt. Mhm.
Aber der Dom hat schon auch immer einen Bezug zur Kunst in gewisser Weise. Also ich glaube schon, bei der Errichtung war der künstlerische Aspekt sicher wichtig. Jetzt auch immer wieder, wie du es schon gesagt hast, in der Umgestaltung des Altarraums waren Künstler mit eingebunden. Und das Letzte, was so in Erinnerung geblieben ist, das ist diese geköpfte Madonna, die ihr heuer gehabt habt. Ein nicht so schönes Beispiel vom Umgang mit Kunst in der Kirche.
Ja, das ist eine ganz betrübliche Sache. Ich sage es jetzt einmal so. Es ist diese Mariendarstellung, wo eine Szene aus dem Geburtsvorgang sozusagen festgehalten wurde, natürlich von vielen Leuten sehr kritisch betrachtet worden. Nicht? Ich habe von vielen Frauen gehört, jenseits aller Religiosität, ich möchte, wenn ich ein Kind gebäre oder wenn ich ein Kind geboren habe, nicht in dieser Situation bildlich festgehalten werden. Also es war durchaus auch eine Situation, die Frauen sehr irritiert hat, wenn ich es jetzt ein bisschen vornehm sage. Dann hat es natürlich religiöse Einwände gegeben, denn es gab eigentlich sehr bald schon so ab dem 3., 4. Jahrhundert Vorstellungen, dass Maria anders geboren hat als jede Frau. Dass das Jesuskind nicht den normalen Geburtsvorgang durchgemacht hat, sondern plötzlich da war. Das lässt sich eigentlich nur begründen mit einer gewissen Fantasie, einer religiösen Fantasie, aber lässt sich nicht aus der Heiligen Schrift begründen. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Und da haben sich dann Menschen in ihren religiösen Gefühlen verletzt gefühlt. Und ich weiß nicht, wer es war, hat eben dann diese Statue geköpft. Ich finde so einen Umgang auch mit Kunst, die man ablehnt, nicht passend. Ich glaube, es wäre gut gewesen, über verschiedene Dinge hier wirklich zu diskutieren, auch über Provozierendes. Und so die Frage, die sich natürlich stellt, dass ein Mensch geboren wird von einer Frau, ist das Natürlichste auf der Welt. Und die Frage heißt nur, was stelle ich dann auch in der Kunst dar und wo trete ich in Bereiche ein, die eine Frau zum Beispiel auch in einer gewissen Intimität gewahrt haben will. Aber ich verstehe dann auch, die Künstlerin Esther Strauss, die nach dem, was ich auf der Homepage gesehen habe, ein anderes Verhältnis zum Körper, auch zur Nacktheit hat, zur Darstellung des nackten weiblichen Körpers, als manche Leute gut finden. Aber es ist gar nicht so einfach, hier auch den entsprechenden Ansprüchen gerecht zu werden. Ich persönlich glaube, dass die Kuratorinnen und die Künstlerin hier so das normale Empfinden, das gute Empfinden von Frauen zu wenig bedacht haben.
Wir befinden uns ja im Moment auch im Ausklang vom Jubiläum 100 Jahre Dom. Wenn Sie auf das zurückschauen, was kommt Ihnen in den Sinn?
Ja, relativ vieles. Mir kommt einmal in den Sinn, dass wir am 28. April, dem Sonntag vor dem eigentlichen Domweihefest, einen schönen Gottesdienst mit unserem Bischof gefeiert haben, mit einer großen Messe von Anton Bruckner. Es waren 2000 Leute im Dom. Und das war einfach erhebend und schön. Mir kommt in den Sinn, dass mehrmals die große E-Moll-Messe aufgeführt wurde, dass am Christkönigssonntag ein Chor da war, der sich gebildet hat von Musikuniversitäten in, glaube ich, Stuttgart und Wien, und dass die miteinander die E-Moll-Messe gesungen haben um 10 Uhr als Gottesdienst. Dass die E-Moll-Messe von unserem Domchor und dem Stiftergymnasium gesungen wurde am Jahrestag der Weihe der Votivkapelle. Denn die E-Moll-Messe wurde für die Weihe der Votivkapelle am 29. September 1869 von Bruckner komponiert. Und Bruckner hat dort auch die Uraufführung geleitet. Also, und wenn man die E-Moll-Messe im Dom hört, dann weiß man, sie ist für diesen Raum und da passt sie hin. Es waren dann durchaus noch verschiedene Dinge, die in diesem Jubiläumsjahr dem Dom ein Gepräge gegeben haben. Verschiedene Konzerte. Und jetzt schließen wir eben ab mit am vergangenen Sonntag war am Nachmittag ein Konzert mit Werken von Bruckner und seiner Schülerin Mathilde Kralik. Am nächsten Sonntag wird zum offiziellen Abschluss des Jubiläumsjahres unter anderem Bruckners Te Deum aufgeführt. Und am 15. Dezember singt noch einmal, glaube der Chor des Stiftergymnasiums, aber jetzt will ich nicht festgenagelt werden. Es ist so viel los.
Und es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen über den Dom und über das Jubiläumsjahr und vieles anderes. Wir müssen jetzt aber schon langsam zum Ende unserer Podcast-Folge kommen und dürfen dir zum Ende noch eine Frage stellen, die mit dem Titel unseres Podcasts zu tun hat, der ja heißt der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Deshalb die Frage auch an dich, was inspiriert dich in deinem Leben?
Das ist gar nicht so einfach, die Frage. Mich inspirieren Menschen, die Interesse haben und Fragen stellen, weil sie mich herausfordern, über Dinge nachzudenken und zu antworten. Mich inspiriert dann natürlich im Grunde die Botschaft Jesu, das Evangelium. Mich inspiriert manchmal auch ein bisschen so das Querdenken. Es tut manchmal gut, Dinge von einer anderen Seite anzuschauen und Gedanken nachzugehen, die so eher quer einschießen. Ich sage es an einem Beispiel. In der Krippe gibt es einen Hirten mit einer Laterne. An sich eine ganz normale Szene, wenn man sagt, er geht durch die Nacht zum Stall von Bethlehem. Und mir ist aber dann in den Sinn gekommen, dass der griechische Philosoph Diogenes am hellen Vormittag mit einer Laterne auf den Marktplatz gelaufen ist und gesagt hat, geschrien hat, ich suche einen Menschen. Und Nietzsche hat dieses Bild aufgegriffen und hat gesagt, habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittag mit einer Laterne auf dem Marktplatz lief? Und schrie, ich suche Gott. Und ich bin sehr froh, dass mir diese zwei Assoziationen eingefallen sind. Denn das Kind in der Krippe, das ist der Mensch. Und in ihm begegnet Gott in seiner Menschlichkeit. Und wir erfahren den Menschen in seiner Göttlichkeit.
Dankeschön. Danke, lieber Max, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke für deine Erzählungen, für deine Gedanken und fürs Dasein.
Gerne. Danke euch.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir herzlichen Dank fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.